How I Met My Money. Der Finanzpsychologie-Podcast, damit du dich und dein Geld besser kennenlernst. Mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Endlich geht es weiter. Hier kommt Teil 2.
Und dann hattest du Geld zur Verfügung und warst an einem Platz, wo du es nicht ausgeben konntest. Was hast du festgestellt an dieser Stelle für dich und dein Leben und vielleicht auch Dingen wie, was macht mich glücklich, was macht mich zufrieden, Risiko, Gesundheit? Was hat das gemacht in dem Moment?
Ja, ich glaube, was so eine der schönsten Erfahrungen war, wie eben beschrieben, in dieser Familie zu leben. Das heißt, meine Motivation war immer, und ist es nach wie vor, Naturschutz, Tiere zu beobachten. Ich bin total viel dann auch nachts unterwegs gewesen, um nachts Tiere zu suchen, so ein bisschen so mit Lampe und dann nur das Leuchten der Augen. Also das ist wirklich das, was mich fasziniert. Aber das Besondere an so einem Aufenthalt war die menschliche Ebene, das heißt die Beziehung mit der lokalen Bevölkerung. Und eigentlich zwei Beispiele. Es war einmal die Familie, wo das Ungewöhnliche in erster Linie war. Das war eine muslimische Familie. Das heißt, für die ist das absolut keine Selbstverständlichkeit, da jetzt jemanden aus Australien zu dem Zeitpunkt zu sich zu Hause einzuladen mit zwei Töchtern in meinem Alter. Das heißt, das war schon sehr, sehr besonders, so zurückblickend, dass die das gemacht haben.
Was hast du da so vom Gefühl her fürs Leben gelernt, was du wahrscheinlich sonst nicht gelernt hättest?
Ja, ich glaube wirklich so das, was uns so vereint, also über Kulturen hinaus, über Religionen hinaus, so diese Tiefe.
Über Geld hinaus.
Ja, und über absolut, über Geld hinaus.
Und was war das? Was vereint euch? Was vereint uns?
Ja, dass wir eigentlich so die gleiche Sprache sprechen, so als Mensch, also dass wir vielleicht anders aussehen und anders aufgewachsen sind und anderen Background haben, aber dass wir im Prinzip alle die gleiche Sprache sprechen. Und das Schöne war noch als Beispiel zu nennen mit meinen, ich hatte zwei Assistenten, die mir zugewiesen worden sind am Anfang. Und da war wirklich eine große Distanz. Und es gibt natürlich auch eine Geschichte. Also Borneo war eine britische Kolonie oder Malaysia. Malaysia war eine britische Kolonie. Das heißt, da gibt's automatisch erstmal eine Distanz. Aber das hat sich über diese 3 Jahre hat sich das wirklich zu so einer tollen Freundschaft entwickelt, dass die wirklich zu irgendeinem Zeitpunkt so das Gefühl hatten, die können auch Späße machen. Das heißt, die können auch wirklich Dinge tun, die sie mit ihren Freunden machen. Das war einfach ein richtig schönes Gefühl. Und das sind so Dinge, die, ja, das kann Geld nie erreichen. Und gut, das war natürlich außergewöhnlich, da so lange zu leben, die wenigsten Menschen haben jemals so die Möglichkeit. Aber ja, ich glaube, das ist sowas, was mich absolut geprägt hat. Und ich bin eigentlich jemand, der eher so ein Eigenbrödler ist, aber diese Beziehung fand ich einfach das spannendste Takeaway von dem Aufenthalt.
Ganz toll. Tim, was würdest du jemandem sagen, wenn du dem begegnest und dir sagt, ja, das ist ja alles ganz schön, aber ganz ehrlich, also 2.000 bis 3.000 Euro, wenn ich jetzt hier in Deutschland bin, die brauche ich und die geben mir Sicherheit, auch einen Teil Gesundheit, ohne dass ich die hätte, müsste ich schon um meine Existenz fürchten, so nach dem Motto. Was würdest du dem sagen mit den Erfahrungen, die du gesammelt hast an der Stelle, wo du ja quasi zwar Geld hattest, aber es nicht ausgeben konntest, also es gar nicht relevant war? Was könntest du so einer Person mitgeben, damit sie das nochmal ganz anders betrachten kann?
Ja, weiß ich gar nicht, ob ich da, also wenn es wirklich eine Existenz, wenn wirklich jemand am Existenzminimum lebt, dann ja, weiß ich nicht, ob ich da irgendeinen guten Vorschlag hätte. Wenn jemand viel Geld hat, da habe ich ganz viele.
Auf Basis deiner Erfahrung nochmal, was du erlebt hast, weil im Endeffekt hätte man ja so viel Geld haben können in dem Moment im Regenwald, wie man wollte. Es hätte ja nichts verändert. Und ich glaube, dass ich manchmal beobachte, das ist so der Hintergrund der Frage, dass Leute das so aussichtslos finden, wenn ich kein Geld mehr hätte, dann hört mein Leben so nach dem Motto auf. Ne? Es geht ja gar nicht darum, dass Leute wirklich existenzlos sind, sondern sie haben das Gefühl, ihre Existenz schwindet, wenn man einen gewissen Geldbetrag nicht mehr hat. Was würdest du dem sagen mit den Erlebnissen, wo ich kein Geld hatte im Regenwald? Schwindet die Existenz im Regenwald, wenn ich kein Geld habe, um es auszugeben?
Schwierig für mich irgendwie. Ich weiß nicht, ich fühle mich immer so. Ja, wirklich, ist natürlich auch eine Frage von, was sind so die Lebensvoraussetzungen? Also ich tue mich schwer, jemandem zu sagen, dass es könnte auch anders sein, weil ich weiß, dass ich viele Voraussetzungen im Leben hatte, die es mir ermöglicht haben, so zu leben, wie ich gelebt habe. Es ist so eine Geschichte, also darauf, wo ich immer schon drauf geachtet habe und nach wie vor sehr drauf achte, ist, was so Konsum angeht, dass ich ja mich wirklich auf die wichtigen Dinge beschränke. Also für mich ist das so, wenn ich zu viel habe, ist das für mich eine Last. Und für viele Leute kann es vielleicht so sein, dass man eher das Gefühl hat, man muss einen gewissen Trend mitmachen oder man benötigt ein neues Telefon vielleicht als Beispiel. Und das ist für mich ganz anders. Also ich fühle mich da sehr, sehr erdrückt, viel zu haben. Das heißt, also
weniger kann auch mehr sein und befreiend sein in so einem Moment.
Ich glaube, es ist immer so. Um ehrlich zu sein, ich glaube, das ist immer so. Das ist dann vielleicht noch nicht so bewusst. Und man sieht es ja häufig, wenn man verreist. Dann hat man vielleicht nur 20% des Kofferinhalts genutzt. Und das ist im Alltagsleben ist das ähnlich. Also bis vor kurzem habe ich wirklich aus einer Reisetasche gelebt. Und das ist ein Extrem. Das ist jetzt kein Vorschlag, dass das jemand machen sollte. Aber ich glaube, das ist zumindest etwas, was man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben sollte, dass weniger absolut mehr ist, weil man sich auf Dinge ja nochmal ganz anders einlassen kann, weil man weniger einfach so weniger Attachments hat. Also für mich ist das Freiheit, wenig zu haben. Und das heißt nicht, in Armut zu leben, sondern sich wirklich auf das zu beschränken, was brauche ich wirklich? Und ich habe hier mein Fahrrad neben mir und ich habe mein Packraft, um am Fluss unterwegs zu sein. Und ja, das sind so die beiden Highlights für mich. Aber das ist jetzt es fühlt sich nicht wie ein eingeschränktes Leben an, sondern eher wie ein Leben in Freiheit mit ganz vielen Möglichkeiten.
Aber das ist das, was wir immer sagen, auch manchmal im Podcast, Lena kennt es. Wir sagen immer, wenn es mit Geld zu tun hat, ich bin zum Beispiel frei mit und ohne Geld. Und ich glaube, das kommt ja eigentlich ganz schön raus an der Stelle. Natürlich gibt es gewisse Voraussetzungen, wie du sie auch beschrieben hast. Aber am Ende des Tages kann ich im Regenwald auch frei sein, ob ich jetzt Geld habe oder nicht. Und das ist ja gerade das, was du mit weniger Konsum auch beschreibst. Ich beschränke mich auf das Wichtige, weil ich dann auch weniger Verbindungen dazu habe, Verpflichtungen habe und bin dadurch auch freier. Ne? Also das ist auch, finde ich, eine ganz schöne andere Perspektive, die damit aufgeht in dem Moment, die, glaube ich, in einer Situation, wo Leute vielleicht von, ich mache jetzt mal ein fiktives Beispiel, von 3.000, 4.000, 5.000 Euro kommen, jetzt nur noch 2.000 Euro verdienen, denken eigentlich, ja, ich werde unfreier, ja, weil ich weniger Geld zur Verfügung habe. Es kann aber eben auch genau andersrum sein, wie du beschreibst.
Ich habe eben schon gemerkt, wie Ingos Herz so aufgeht, als du das so beschrieben hast. Und es ist auch nicht immer einfach, dann direkt auf diese finanzpsychologische Ebene zu kommen. Aber ich glaube, dass du einfach durch das, was du erlebt hast, dass du für dich übersetzen konntest, wie dein Leben aussieht. Denn das war ja in den 20ern, jetzt bist du in deinen 40ern, Tim. Beschreib uns mal heute dein Leben. Du hast schon beschrieben, du brauchst dein Fahrrad. Ich sehe den Helm bei dir im Hintergrund. Das ist dir ganz wichtig. Darauf kommen wir noch, auf dein aktuelles unter anderem Fahrrad- und auch Zugvögelprojekt, das besprechen wir noch. Aber lass uns mal auf dein heutiges Ich schauen. So, was ist immer noch Teil von deinem Regenwald-Ich heute? Also wie lebst du, wie bringst du diesen minimalistischen Lebensstil ja mit in den Alltag?
Gut, Hängematte ist es nicht mehr, aber ist nach wie vor nur eine Matratze, die im Wohnzimmer liegt. Und Tisch und Stühle fehlen auch. Das heißt, es ist immer noch sehr, sehr minimalistisch.
Dabei lebst du in der Stadt,
aktuell, ne? Ich bin in Edmonton. Ich bin hier an der Universität. Bin ja vor 6 Jahren nach Kanada gekommen als Tropenökologe. Brauchte etwas Schnee und Kälte. Und das gibt's hier ausreichend. Studiere nach wie vor so den Impact, den Einfluss, den wir als Menschen auf Ökosysteme haben, nur hier speziell auf die Prärie, genau, etwas kühler.
Nicht mehr den Trug.
Ja, das heißt, viele Dinge sind sicherlich sicherlich ähnlich geblieben. Und gut, ich habe meinen letzten Postdoc, also ich habe meinen Doktor gemacht und der nächste Schritt ist dann, den man machen kann, ist dann ein sogenannter Postdoc. Das heißt, das ist so eine Übergangsstelle, bis man vielleicht eine Professur annimmt. Also da gibt es dann auch um Forschung. Und habe 2 Stück gemacht insgesamt, 2x2 Jahre hier in Kanada. Habe das letzte abgeschlossen im Mai 2023 und bin dann aufgrund eines anderen Projektes, was so mein Passions-Leidenschaftsprojekt ist, habe ich gesagt, das ist jetzt meine vorgezogene Renteneintritt, oder zumindest habe ich meinen eigentlichen Karriereweg vielleicht unterbrochen und habe seitdem auch wirklich nur eine Anstellung gehabt. Also ich habe im letzten Wintersemester von Januar bis April als Dozent an der Uni gearbeitet, 2 Fächer gelehrt.
Und da muss ich kurz einhaken, das geht ja unter anderem nur, weil du immer noch das Geld auf deinem Konto hast von dem Stipendium im Regenwald. Obwohl das irre lange her ist, oder? Du hast immer noch Geld übrig. Ingo, kannst du es glauben?
Er hat noch viel ich übrig, ja? Kann ich glauben, so wie ich ihn wahrnehme.
Ja, das war wirklich so eine verrückte Geschichte, wo ich, wie gesagt, nichts ausgeben konnte und ein gutes Stipendium hatte. Und da zähle ich nach wie vor von. Nicht ausschließlich, weil so viel ist es dann doch nicht, aber das Geld ist nicht aufgebraucht. Und das ist immer noch so ein bisschen als Backup. Aber ja, aktuell ist das wirklich so, wie gesagt, diese 4 Monate gearbeitet, mein jährliches Einkommen im Schnitt die letzten 4 Jahre vielleicht $20,000, $15,000.
Und du lebst in Kanada. Das ist,
und ich lebe in Kanada. Ja, ist auf jeden Fall teurer. Hier und
aber ja. jetzt hast du gerade schon über so ein Projekt gesprochen. Jetzt bin ich ja ganz gespannt. Was ist das für ein Projekt?
Ja. Ja, das Projekt nennt sich Wings of Survival. Also übersetzt vielleicht Flügel des Überlebens. Und ja, ist ganz spannend. Das ist eine Geschichte, da geht es um Zugvögel. Und ist aber keine, sag mal, klassische Naturgeschichte, sondern es geht darum, dass wir, das ist gemeinsam mit meiner Partnerin Liana, haben wir vor 4 Jahren dieses Projekt ins Leben gerufen. Und es geht darum, ist eine Trilogie. Das heißt, es sind 3 Expeditionen. Und das sind Expeditionen, die sogenannten Flyways folgen. Und Flyways sind die Korridore, die Vögel für ihre Migration nutzen. Und Anlass war das, als für mich der Trigger-Moment war, dass ich eine Karte gesehen habe, die diese verschiedenen Flyways aufzeichnet. Das heißt, es gibt insgesamt 8 Flyways global. Und
also wenn die Vögel im Winter gen Süden fliegen, oder was ist die Geschichte?
Ja, genau. Genau. Also das Bekannteste sind natürlich die Kraniche und die Gänse, die man tagsüber hört, wenn sie von Nord nach Süd oder andersrum ziehen. Aber Zugvögel ungefähr 50% oder fast 50%, also aller Vögel migrieren.
Ich habe letztens noch so einen Pixar- oder einen Disney-Film gesehen, da ging es auch darum.
Den habe ich auch gesehen.
Manche schauen Filme, andere reisen ihm mit dem Fahrrad nach.
Genau, das ist die Idee. Und ich habe diese Karte gesehen und für mich war das so ein Moment wie, crazy, das ist genau das, was ich machen muss. Das heißt, meine Idee war, diese verschiedenen Korridore, diese verschiedenen Flyways, unmotorisiert nachzufahren. Sei es mit dem Fahrrad, sei es mit dem Kajak. Und ja, und das Projekt hat sich in den letzten 4 Jahren wahnsinnig entwickelt. Das heißt, wir haben eine Production Company, auch hier in Edmonton, mittlerweile ein internationales Team. Das heißt, wir haben auch jemanden aus England dabei, der viel schon mit Planet Earth und so David Attenborough, BBC, zusammengearbeitet hat. Und das heißt, wir haben ein Production Team, die reisen mit uns seit 4 Jahren. Wir haben viel gefilmt an verschiedenen Orten in diesem Flyaway. Wir sind in Alaska gewesen, haben Wissenschaftler getroffen. Wir sind in Kolumbien gewesen. Kolumbien ist das vogelreichste Land auf der Erde. Und wir sind in Patagonien gewesen, in Chile, haben da ein Ironman-Rennen gemacht, haben gefilmt. Und so ein bisschen zu der Idee nochmal zurückzukommen. Das heißt, die erste Expedition ist von Alaska nach Patagonien, also einmal die komplett Nord- und Südamerika zu durchqueren. Und dann werden wir in Alaska mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten, die ganz klitzekleine GPS-Monitore, Tracker auf Vögeln installieren. Also es ist ein Teil von einem Forschungsprojekt und ist alles mit Essex Approval, alles abgesegnet, da nehmen die Vögel keinen Schaden.
Und es geht wirklich darum. Nichts anderes sehen wir bei dir vor, Tim. Wir glauben nicht, dass du jemals Tieren was Böses tun könntest. Das heißt, die werden dann getrackt. Das heißt, du weißt genau, wo die Vögel lang fliegen und dann geht's bei euch los mit dem Fahrrad oder mit dem Kajak.
Genau. Das heißt, wir haben so eine parallele Reise geplant. Die Vögel, die kommen nach Alaska in den hohen Norden, um zu brüten. Das heißt, da gibt's im Sommer ganz, ganz viele Insekten, was für uns wahrscheinlich ziemlich unangenehm wird, aber für die Vögel ist es ein Segen, weil das deren Nahrungsquelle ist und die haben dann ihre Kleinen und ja, und wir brechen, das beginnt im Juni nächsten Jahres und wir brechen dann mit dem Fahrrad auf Alaska, dann nach Kanada, Mexiko und dann 15 Länder insgesamt.
Habt ihr das schon mal gemacht oder ist das jetzt das erste Mal, dass es so in der Größe stattfindet?
Ja, wir sind letztes Jahr durch Kanada gefahren. Von Atlantik bis Pazifik. Waren ungefähr 5000 Kilometer. Also das ist nochmal eine andere Größenordnung. Das sind 30.000 Kilometer.
Und wie viele Leute nehmen daran teil?
Wir sind zu zweit, also mit Liana. Und dann hoffentlich ein Support Vehicle, also ein Auto, was uns unterstützt. Ein Filmteam zum Teil, die sind nicht permanent dabei, aber so an verschiedenen Orten.
Und vielleicht auch wir, oder Tim? Weil es geht ja nicht nur um euch, dass ihr so ein kleines Privatprojekt habt, denn ihr möchtet ja uns allen, Ingo, mich und allen, die gerade zuhören, und noch viel mehr was mitgeben auf den Weg. Oder was ist das? Was steht als Überschrift über dem Projekt? Ist es Naturschutz oder worum geht's?
Ja, es geht wirklich darum, also für mich ist so der Ansporn, den Menschen, so im Englischen würde man sagen, rewilding. Also so ein bisschen Natur und Wildnis einzuflößen. Aber auf eine Art und Weise, dadurch, dass ich so lange in der Wissenschaft gearbeitet habe, weiß ich, wie schwierig es ist, Zahlen und Fakten zu kommunizieren. Und das ist einmal durch System bedingt, aber es ist auch, weil vieles so abstrakt ist. Das heißt, ich habe hier tagtäglich mit wissenschaftlichen Arbeiten zu tun, wo dann drinsteht als Beispiel, 3 Milliarden Vögel sind allein in Nordamerika in den letzten 50 Jahren verschwunden. 70% aller Populationen weltweit von allen Tieren, alle Populationen weltweit sind um 70% geschrumpft. Jede 8. Vogelart ist vom Aussterben bedroht. Also wirklich so Botschaften, die absolut gravierend sind, aber die sehr abstrakt sind. Und das heißt, wir versuchen durch diese Geschichte die Vögel im Prinzip als die weltbesten Athleten darzustellen, weil die können Dinge, die für uns unmöglich sind. Es gibt Vogelarten, die fliegen von Alaska bis nach Tasmanien, bis nach Neuseeland, komplett über den Pazifik, nonstop. 11 Tage, 15.000, ich weiß nicht wie weit, 12.000 Kilometer. Für uns ist ein Marathon ja schon häufig so ein Lebenshighlight. Das heißt, wir versuchen durch Storytelling Geschichten zu erzählen, Leuten einfach nochmal die Natur auf eine ganz andere Art und Weise näher zu bringen, weil die Herausforderung ist ja immer, es gibt natürlich viele Leute, die sich dem Naturschutz gewidmet haben, die sich für Vögel interessieren, für die Natur interessieren. Aber dann gibt es ganz viele Leute, die tun das aktuell nicht. Und wie kreiert man eine Brücke? Wie schafft man es, verschiedene Interessensgruppen zusammenzubringen? Und ich glaube einfach, dass Geschichten, die Menschen beinhalten, auch am meisten Resonanz finden. Weil jede Art hat ja so die stärkste Verbindung zur eigenen Spezies. Ist ja bei einem Pferd, das wird sich auch am meisten für ein Pferd interessieren, nicht für eine Kuh. Das ist eben so, Das heißt, Geschichten, die wir mit einem menschlichen Schwerpunkt erzählen, ja, sind auch einfach vom größten Interesse. Und viele Leute interessieren sich für, ich sag mal, so Red Bull-ähnliche Extremsport-Geschichten. Das heißt, wir haben so diese Extremsport-Komponente, 30.000 Kilometer, 9 Monate mit dem Fahrrad, mit dem Packraft, also so einem aufblasbaren Kajak unterwegs. Das interessiert Leute. Leute stellen Fragen oder haben zumindest eine emotionale Beziehung. Crazy, verrückt, cool, irgendeine
Du hast emotionale Response. Beziehung zu den Vögeln.
Und die Vögel haben auch emotionale Beziehungen, ist mir gerade dabei eingefallen, weil ich weiß nämlich von meiner Freundin aus Kolumbien, ich glaube, es ist der Kondor, wo Paare, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Tim, du weißt das wahrscheinlich, aber wo Paare eine sehr enge Beziehung haben. Das heißt, Lena, stirbt der Partner eines Kondors, bringt der andere sich um. Also auch dort können...
Tim guckt kritisch. Stimmt das, Tim?
Jetzt war ich mir Sorgen, aber ja. Ich muss zugeben, ich weiß nicht genau für den Kondor, aber es gibt natürlich keine Frage, sei es Kondor, sei es Pinguine, ganz, ganz viele Arten, die sich paaren fürs Leben.
Also, ja, auch da sehr menschliche, das wollte ich damit ausdrücken. Also gut, nicht jeder bringt sich um, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, das ist ja...
Das hat mich berührt. Du weißt ja, Liebesgeschichten berühren mich immer. Und ehrlich gesagt... Um dann nochmal vielleicht, weil wir jetzt zum Ende unserer Folge kommen, auch nochmal ein paar Sachen aufschlüsseln. Das finde ich ganz spannend bei dir, Tim. Wir haben ja auch im Vorgespräch schon viel darüber geredet, auch über die negativen Seiten, zum Beispiel die Würmer, die unter deiner Haut gekrochen sind im Regen, weil das ist ja nicht alles immer so ganz romantisch. Aber auch, dass du jetzt diesen Extremsport mit dem Naturschutz verbindest, fing ja auch ganz früh an. Also du hast ja fast überlegt, nicht quasi Tropenökologe zu werden, sondern Sport zu studieren. Das ist so eine Sache, die ich spannend finde. Und was rauskam, fand ich, war, das kam jetzt vielleicht in dieser Podcast-Folge nicht ganz so raus, aber du warst in so vielen verschiedenen Ländern, du hast in Thailand gelebt, Indien, Australien, Neuseeland, in so vielen verschiedenen Ländern hast du richtig gelebt und oft war da auch die Liebe mit im Spiel, dass du einfach tolle Menschen kennengelernt hast und dann irgendwie denen auch gefolgt bist und das kam ja auch immer wieder raus. Also diese Beziehungen sind dir so wichtig und nun mit diesem aktuellen Projekt wirst du ja auch durch Beziehungen, also durch du versuchst, Menschen darauf aufmerksam zu machen mit dem, was sie spannend finden, zum Beispiel verrückte sportliche Sachen, die wirklich sehr verrückt klingen in meinen Ohren. Das wollte ich nochmal so ein bisschen zusammenfassen, irgendwie, weil ich das ganz, ganz schön finde, irgendwie so diese Fäden zusammenkommen.
Und da, Lena, können wir das Geldthema und das, was Tim gesagt hat, auch wieder aufnehmen. Wenn ich wenig Beziehung zu materiellen Dingen habe, habe ich natürlich ein viel offeneres Rohr, wie auch immer, keine Ahnung, also einen viel offeneren Zugang zu anderen menschlichen Beziehungen, wenn ich weniger zu den materiellen Dingen oder zu Projektionen auf Geld Beziehungen habe. Ne? Mhm. Auch das wird mir jetzt nochmal so mit dem Erzählen auch bewusst und mit dem, was du jetzt auch nochmal sagst.
Voll schön, ja, hast du schön analysiert. Tim, damit wir da jetzt nicht aufhören, sondern so wie so immer wirklich einen ganz klaren Call to Action machen, du willst ja diese Beziehung zu anderen Menschen pflegen, um sie aufmerksam zu machen, hey, das passiert, da verschwinden so viele Arten und wir müssen irgendwie hingucken, dass wir Menschen noch lange auf diesem Planeten leben können, aber auch eben die Tiere und die Pflanzen. Was wünschst du dir? Was steckt so dahinter, der Projekt? Was können wir machen?
Ja, es geht wirklich, für mich geht es darum, für jeden zu verstehen, man hat doch als Individuum sehr, sehr viel Kraft und sehr viele Möglichkeiten, eine Veränderung zu erreichen. Wie gesagt, also für mich eine der größten Veränderungen in den letzten 20 Jahren war, dass ich nur noch pflanzenbasiert lebe, also vegan. Und das ist im Prinzip eine Schlussfolgerung aus meinem Wissen, aus meiner wissenschaftlichen Arbeit, aus meinem Leben im Regenwald, die ganzen Erlebnisse, die ich hatte mit Tieren, also verschiedene Erlebnisse und ich glaube, das Wichtige ist, dass man, im Englischen würde man sagen, so plant a seed, also irgendwo so die Samen zu säen, damit Leute nochmal anders in dem Fall auf die Natur blicken können und das gar nicht so, ja, dass man im Prinzip diesen Wandel hat von aktuell benehmen wir uns eher als Menschheit wie ich weiß nicht, ob man das im Deutschen sagt, aber so Dominatoren, also wir
Als ob wir alles dominieren haben so würden.
Wir haben so den Planeten irgendwo oder die Biosphäre unseres gemacht, aber wir brauchen ja so einen Wandel, dass wir als
eine Wechselwirkung, als Menschen, dass auch die Natur auf uns einwirkt oder was?
Ja, so dass wir Stewards werden, also dass wir wirklich so uns unserer speziellen Rolle und unserer Verantwortung bewusst werden, also so ein Wandel von Domination to Stewardship. Und wie gesagt, ich glaube, das Wichtige ist, dass man so diese Samen sät, dass Leute in dem Fall vielleicht einfach nochmal gucken, okay, die beiden sind fantastische Athleten, aber wenn ich mir jetzt diesen kleinen Vogel angucke, der fliegt von Alaska nach Kolumbien und den haben wir da jetzt vielleicht wieder angetroffen, weil die diesen GPS-Tracker haben und wir haben jetzt den gleichen Vogel in Kolumbien gefunden. Einfach nochmal so ein bisschen zu verstehen, ja, die Natur ist schon außergewöhnlich und wir sind wirklich nur so ein Puzzleteilchen und wir sind absolut abhängig davon. Also diese Zugvögel verbinden jeden Teil des Planeten und das macht Zugvögel einfach so interessant, weil es nochmal aufleuchtet, gerade heutzutage, wo vielleicht wieder so ein Trend dazu ist, die Grenzen zu schließen. Aber es geht ja darum, dass man global, es gibt globale Herausforderungen, die muss man auch, es gibt natürlich lokale Initiativen, man muss es schon irgendwo global dann auch betrachten. Also ja, ich glaube, das ist so für mich das Allerwichtigste. Und es geht gar nicht so sehr dann darum zu sagen, du musst jetzt unbedingt vegan sein oder musst dies und das tun, sondern den Leuten, ich nenne es mal spielerisch oder mit einer Geschichte einfach nochmal zu zeigen, worüber könnte man nachdenken oder kann es vielleicht auch anders aussehen. Und ich glaube, eine große Herausforderung ist, dass man einerseits so überlastet ist mit schlechten Nachrichten. Nein, denn wenn ich hier die Tagesschau Nachrichten öffne morgens, das ist gar nicht so schön und das ist wirklich so eine Geschichte von Hoffnung und von Resilienz und was eigentlich, was möglich ist. Und dann der zweite Punkt ist, dass die eigentlichen Lösungen, die es gibt, nicht unbedingt kommuniziert werden. Ich glaube, wenn man ein Survey machen würde, würden die meisten Leute nach wie vor sagen, Recycling ist das Größte, was ich als Individuum machen kann. Und das stimmt einfach nicht. Es gibt so viel mehr, wo man so viel mehr positiven Impact haben kann, ohne sich selber einzuschränken. Das ist ja auch immer wichtig, weil einen Schritt zurück zu machen, ist ja nicht leicht. Ja, wie gesagt, das Größte, was man als Individuum machen kann, ist pflanzenbasiert leben. Und das hat ganz viele unterschiedliche Gründe. Einmal ist es für einen selber besser. Und was ganz spannend ist, das habe ich so nicht erzählt bisher, aber wir arbeiten mit vielen Wissenschaftlern zusammen, die uns studieren. Das heißt, wir haben ein Wissenschaftsteam im
Sport-Department.
Genau, und wir haben damit schon angefangen, als wir durch Kanada gefahren sind. Das war alles sehr strukturiert, über 30 Tage. Und das heißt, die studieren unsere Ernährung, unsere Psyche und unsere Physis. Und wir haben fantastische Ergebnisse als vegane Athleten. Also es gibt viele, ja, einfach viele Gründe, warum ein veganer Lifestyle das ist, wohin wir...
Jetzt verkauft es doch ziemlich gut. Aber nicht jeder soll es machen, nur wenn man wirklich will.
Also es wäre schon gut, aber es ist jetzt nicht, wie gesagt, es ist nicht so... ja, jeder muss natürlich zu der Schlussfolgerung selber kommen, aber es ist einfach so ein Versuch, das nochmal anders darzustellen, weil man sieht es immer mehr so, dass es so verschiedene Gruppierungen gibt und alles ist so stringent und festgefahren und es gibt keine richtige Konversation mehr. Und ich glaube, all diese Krisen, die wir erfahren, sei es umwelttechnisch, also Environment, Klima, Biodiversität, aber auch sozial, das heißt, wie gehen wir miteinander um oder mit als Menschen, ist alles irgendwo so verwurzelt und kommt alles zusammen in dieser Frage von Empathie und von Care. Und im Prinzip ist es eine Krise der Geschichten, wie ich finde. Man muss einfach nochmal ja auch anders irgendwo Geschichten erzählen können und Dinge präsentieren können. Es gibt so viele tolle. Gut, ich erzähl zu viel, aber.
Aber auch eine Chance, natürlich, ne? Wo Krisen entstehen Zacken und auch daran kann man sich wieder ansetzen. Ich glaube, du bist ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür, dass man mit solchen Dingen und solchen Projekten da auch wieder ansetzen kann, um auch für die Zukunft vieles zu verbessern.
Ja. Tim, du erzählst nicht zu viel. Ingo, das am Anfang, recht am Anfang schon gesagt, wir könnten dir stundenlang zuhören. Ich würde mir auch wünschen, dass wir dir weiter folgen, dass wir mit euch den Zugvögeln folgen. Bestimmt auch viele aus der HIM-Community möchten das. Man kann euch finanziell mit Geld und auch ohne Geld einfach beim Zuschauen unterstützen. Wir packen all diese Links zu eurem aktuellen Projekt Wings of Survival in die Shownotes. Und wir danken dir, Inge und ich danken dir wahnsinnig, dass du bei uns warst, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reisen durch den Regenwald, aufs Fahrrad, auf die Hängematte und Matratze, sage ich mal. Danke, dass du da warst, Tim.
Vielen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Danke, dass du zugehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, schick sie doch einer Freundin oder einem Freund, kommentiere und bewerte diesen Podcast. All das würde uns wahnsinnig freuen. Schau auch bei Maiwerk Finanzpartner vorbei, unserem Podcast-Partner. Und schalte unbedingt nächste Woche wieder ein am Money Monday. Bis dahin.